Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber. Eröffnungskonzert der Tagung Verkörperte Muße. Erlebnisse von Muße hängen stark von leiblichen Empfindungen und körperlicher Erfahrung ab. Darum ging es bei der interdisziplinären Tagung des Sonderforschungsbereiches Muße, die den Dialog zwischen Geistes-, Sozial- und Kognitionswissenschaften herstellen wollte. Über Hintergründe der Veranstaltung und auch, was das Eröffnungskonzert mit Muße zu tun hat, darüber erfahren Sie später mehr. Die weiteren Themen: Gender Trouble. Warum ist Geschlechterforschung so umstritten? Kaiser und Sultan. Wir berichten über eine Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Doch zunächst Frauenbilder, Männerbilder. Wie in der DDR Emanzipation dargestellt wurde.
Wir haben es sehr geliebt, dass die Fotografen so toll waren, so unkonventionell und so innovativ.
Wir haben Bücher vorgestellt, Künstler vorgestellt.
Features über Theater, über Poesie, über Kunst, über Schauspiel.
Mich hat auch interessiert, die Realität, also den Alltag mit reinzubringen in die Modefotos. Also
man war einfach stolz, auch ein Teil dieser Zeitung zu sein.
Sibylle hieß die Frauenzeitung in der DDR. Damals heiß begehrt, denn die Auflage war knapp bemessen. Einige Macherinnen des Blattes tauschten anlässlich einer Ausstellung vor 2 Jahren in Rostock ihre Erlebnisse aus, aufgenommen von einem Reporter des Fernsehsenders MV1. Um die Sibylle ging es auch unter anderem bei einem Vortrag vorgestern im Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg Greifswald und um die Frage, wie emanzipiert waren die Frauen- und Männerbilder in der DDR. Vor der Sendung fragte ich die Soziologin Professor Silka Scholz von der Universität Jena, auf welchen gesetzlichen Grundlagen die Stellung von Mann und Frau basierten.
In der DDR wurde ja die Verfassung zur Gründung der DDR verabschiedet und im Artikel 7 wurde festgelegt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das heißt also, es wurde ein programmatisches Leitbild der Gleichberechtigung verabschiedet und ganz wichtig war, dass auch gleichzeitig verfügt wurde, dass alle Gesetze, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstünden, aufzuheben seien. Und entsprechend war in der Verfassung sehr viel festgelegt bezüglich Erwerbslohn, Familiengestaltung, der Gleichstellung von unehelichen Kindern und Mutterschutz, sodass dieser Gleichberechtigungsgrundsatz also auch dann sehr schnell umgesetzt werden konnte. Das sah beispielsweise in der alten Bundesrepublik ganz anders aus, wo das ja ganz viele Jahre, also bis 57 und dann nochmal 59 gedauert hat, bis diese anderen rechtlichen Regelungen abgeschafft worden sind.
Trotzdem gab es ja kleine Unterschiede oder leichtere Unterschiede in dem Männerleitbild und Frauenleitbild, was die Öffentlichkeit dominierte. Wie sah nämlich das Männerleitbild aus?
Nein, das Männerleitbild war in der DDR zunächst erstmal auf die Arbeitermännlichkeit fokussiert und schon vor Gründung der DDR wurde der erste Held der Arbeit geschaffen. Das war der Bergmann Adolf Hennecke. Das richtete sich also auch aus an der Aktivistenbewegung in der Sowjetunion. Und ganz wichtig ist, dass es also so ein proletarisches Männlichkeitsbild war, was sehr stark mit Maschinen- und Industriearbeit verknüpft war. Und der Mann galt eben als Erbauer des Sozialismus. Diese heroisierte Männlichkeit wurde dann auch im Laufe der DDR-Zeit durchaus hinterfragt, aber das Männlichkeitsbild war immer sehr stark an industrielle Erwerbsarbeit gebunden.
Wie sah das denn jetzt bei den Frauen aus? Das heißt, welche Rolle spielte die Erwerbsarbeit bei Frauen?
Die spielte eine ganz zentrale Rolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja einen sehr starken Arbeitskräftemangel und es gab eine permanente Abwanderung, insbesondere von Fachkräften nach Westdeutschland und insofern wurden die Frauen von Anfang an in die Erwerbsarbeit integriert. Das war ja auch das Ziel der politischen Gleichstellung, also die war sehr stark auf die Integration von Frauen in Erwerbsarbeit ausgerichtet und man kann das an den Bildern sehen, dass die Frauen also auch am Anfang in der Schwerindustrie im Bergbau mit tätig waren. Die Leitbilder waren die Traktoristin, die Kranführerin. Der Staat legte also ganz großen Wert darauf, dass die Frauen in die Erwerbsarbeit integriert waren und gleichzeitig auch qualifiziert wurden. Das hing eben auch mit dem starken Arbeitskräftebedarf und dem zunehmenden Bedarf nach höher qualifizierten Arbeitskräften. Der Unterschied, könnte man sagen, war dann, dass das Frauenleitbild weniger stark individualisiert war im Gegensatz zu den männlichen Leitbildern. Also wenn man die anschaut, beispielsweise Irene Dölling hat ein Buch herausgegeben, dann sind die Männer häufig alleine mit großen Maschinen und Anlagen dargestellt, während die Frauen häufiger bevorzugt am Fließband dargestellt werden.
Und wer übernahm dann die Hausarbeit? Vermutlich die Männer erstmal nicht, ne?
Nee, das war also ein ganz interessantes Thema, weil sich die DDR-Staatsführung zunächst darum gar nicht gekümmert hatte. Also die Hausarbeit musste neben der Erwerbsarbeit verrichtet werden und das übernahmen dann in der Regel die Ehefrauen oder eben die weiblichen Familienmitglieder. Es gab ja am Anfang auch noch kaum öffentliche Kinderbetreuung, sodass die Frauen also zuschauen mussten, wie sie die Kinder betreuen lassen, wenn sie arbeiten gehen. Aber man kann schon sagen, im Laufe der DDR-Zeit wurden die Männer dann doch immer stärker auch in die Familienarbeit involviert.
Sie sprechen dann auch davon, dass der, ich sag mal in Anführungszeichen, zärtliche Vater auf dem Vormarsch war in den 80er Jahren. Wie veränderte sich das Leitbild dann später der Männer?
Das ist ganz interessant. Also das Leitbild der Männer blieb weiter auf Erwerbstätigkeit fokussiert und daneben tauchte das Leitbild des zärtlichen Vaters auf. Also ab den 1970er Jahren kann man sehen, dass in der Presse zunehmend junge Väter auftauchen in sehr engen Beziehungen zu kleinen Kindern, also auch kleine Babys auf dem Arm halten. Und dieses Bildsujet taucht praktisch parallel auf.
Jetzt wandelte sich ja auch die Rolle der Frau im Laufe der Zeit. Inwiefern? Sie haben sich ja die Frauenzeitschrift Sibylle näher angeschaut.
Also im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gesagt habe, den Vätern, wo beide Bilder so nebeneinander stehen, wird das bei den Frauen verknüpft. In den 1970er Jahren ist das Leitbild dann ganz klar die berufstätige Mutter, weil man gemerkt hat, also dass es einfach nicht geht, dass die Frauen Kinder bekommen, Haushalt führen und erwerbstätig sind. Irgendwie muss das miteinander verknüpft werden. Deswegen hat sich die Frauenpolitik sehr stark darauf festgelegt, also die Frauen zu unterstützen mit Haushaltstag, mit dem sogenannten Babyjahr, also einer einjährigen Freistellung. Und hier ging also Erwerbsarbeit und Mutterschaft sehr stark in einem Leitbild zusammen. Das findet man auch in der Frauenzeitung Sibylle. Die hatten ja auch den staatlichen Auftrag, ein neues Frauenbild zu kreieren. Und man findet so in den 60er Jahren junge berufstätige Frauen. Das ist nicht die Arbeiterin, muss man sagen. Dieses Sujet ist eigentlich eher hintergründig in der Zeitung, sondern es sind etwas höher qualifizierte Frauen, die vielleicht auch schon ein Studium absolviert haben und die sich eben einbringen sollen in den Aufbau der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch auf sich achten sollen, also modisch angezogen sein. Das war natürlich in der DDR, die hatte keine eigenständige Modeindustrie, aber gleichzeitig hat man gerade in der Zeitschrift Sibylle ja den Frauen auch gezeigt, mit dem Sibylle-Schnitt, was könnt ihr euch selber schneidern, damit ihr schick aussieht. Und diese, sag ich mal, Anrufung zur Individualität, die ist im Laufe der Zeit immer stärker geworden. Also in den 1980er Jahren entwickelte sich die Sibylle ja zu einem Forum von ästhetisch hochentwickelter Modefotografie. Und damit verbunden war eben auch die Kreation, so haben wir das genannt, der Modelfrau. Schon ein Frauenbild, das sich ein Stück weit stärker an westlichen Normen orientierte, beispielsweise was die Schlankheit betrifft, was Femininität betrifft und eben auch die Mode, die dann abgebildet worden ist. Also man kann sagen, da findet doch eine starke Pluralisierung des Frauenbildes statt.
Wenn Sie ein Fazit ziehen würden, wie emanzipiert waren letztendlich die Frauen- und Männerbilder in der DDR?
Naja, ich würde sagen, beide Geschlechter sollten ja in die Erwerbsarbeit integriert werden und das hatte Folgen. Das Familienernährerleitbild und die Hausfrau, diese beiden Geschlechterbilder sind in der DDR verschwunden. Es bildete sich also so ein Doppelverdienermodell heraus. Gleichzeitig kann man sagen, dass also auch in der DDR die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht vollständig umgesetzt war. Also wir haben niedrigere Frauenlöhne, die Frauen sind stärker verantwortlich für die Haus- und Familienarbeit. Und wenn man sich dann den Arbeitsmarkt anschaut, dann sind in den Führungspositionen eindeutig mehr Männer als Frauen. Deshalb würde ich immer von einem Spannungsverhältnis zwischen männlicher Hegemonie und weiblicher Emanzipation in der DDR sprechen.
Über Frauenbilder und Männerbilder in der DDR sprach ich mit Professor Silka Scholz, Soziologin an der Universität Jena. Sie sind umstritten wie kein zweites Studienfach, die Gender Studies. Von Rechtspopulisten, Katholiken, aber auch von einigen Biologen und sogar von feministischer Seite wird die Geschlechterforschung attackiert. Im Zentrum der Kritik steht die These mancher Genderforscherinnen, dass bei der Einteilung von Menschen in Männer und Frauen die nicht-heterosexuelle Form von Identität ausgeschlossen bleibt. Aber stimmt das noch? Seitdem die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet wurde und das Bundesverfassungsgericht die Existenz eines dritten Geschlechts bestätigt hat? Ingeborg Breuer ist dieser Frage nachgegangen.
Ich selber habe Anfeindungen erlebt, dass es Briefe an meine Universitätsleitung gab, dass man mich doch besser aus dem Amt entfernen sollte, weil wir eben so viel Hokuspokus verbreiten würden und die jungen Generationen indoktrinieren. Immer wieder wird einem unterstellt, dass wir ja nur Ideologie und keine Wissenschaft betreiben.
Sabine Hark ist Professorin an der TU Berlin und leitet dort das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Sie betreibt Gender Studies.
In der soziologischen Geschlechterforschung geht es um Fragen sozialer Ungleichheit aus einer Geschlechterperspektive. Es geht um Fragen, wie etwa Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen organisiert ist, sowohl im Privaten wie auch auf dem Erwerbsarbeitsmarkt. Es geht um Themen, die ja auch politisch von Bedeutung sind, etwa der Gender Pay Gap, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, selbst mit der gleichen Qualifikation.
Das klingt zunächst einmal wenig skandalös. Und doch sind die Gender Studies, also die Geschlechterforschungen, umstritten wie kein zweites Studienfach. Begriffe wie Gender-Gaga oder Gender-Wahn, Hokuspokus oder sogar Sargnagel der Frauenemanzipation gehören zum Repertoire des Gender-Bashings. AfD und CSU wollen den Studien die öffentlichen Mittel streichen. Ungarn hat das Studienfach bereits abgeschafft. Da mag manch reaktionäres Familienbild eine Rolle spielen, aber auch diverse Biologen halten Gender Studies für eine antibiologische Pseudowissenschaft. Selbst Alice Schwarzer bezeichnete die Gender-Theorien schon als sektiererische Denkkonstrukte. Warum?
Das fühlt sich vielleicht für viele Leute so an, als seien sie aus einem Paradies vertrieben worden, wo alles klar war mit dem Geschlecht.
Erklärt Paula Irene Villa-Braslavski, Professorin für Gender Studies an der Uni München.
Manche trauern ja einer geordneten Natürlichkeit hinterher, die sie fantasieren. Da verstehe ich, dass Leute das als Verlust erleben.
Die Natürlichkeit von Geschlechterrollen allerdings stellte vor nahezu 70 Jahren schon die Schriftstellerin Simone de Beauvoir in Frage.
Man wird nicht als Frau geboren. Man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt.
Allerdings stellte Simone de Beauvoir damit nicht in Frage, dass es das biologische Geschlecht Frau gibt. Das interessierte sie einfach nicht, da es ihr allein um die Rolle ging, die die Frau in der Gesellschaft einnimmt. Eine Rolle nämlich als zweites Geschlecht, immer in Abhängigkeit zum Mann definiert.
Das ist sozusagen der Wissensstand, als man noch einen relativ klaren Begriff davon hatte, was eine körperliche Tatsache ist, was eine psychische und was eine soziale Tatsache ist. Und das letzte wurde dann als Rolle bezeichnet.
Wendet Professor Stefan Hirschauer von der Uni Mainz ein. Er ist einer der wenigen männlichen Genderforscher.
Das ist ein bisschen komplexer geworden in den letzten 40 Jahren.
Und hier beginnt für so manchen der Skandal. Seit Ende der 80er Jahre entwickelte sich in den USA die sogenannte Queer-Forschung. Forschung über Homosexuelle, später auch Trans- und Intersexuelle. Wie bilden sich sexuelle Identitäten? Wie sexuelles Begehren? Ist Heterosexualität natürlich?
Mit der Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare sind wir dann ein Stück weit weitergekommen. Mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum sogenannten dritten Geschlecht hat sich etwas verändert.
Erläutert Sabine Hark, die selbst zur Dekonstruktion lesbischer und feministischer Identitäten forscht.
Dennoch sind wir ja kulturell in einer Situation, in der die meisten Menschen davon ausgehen, naja, Geschlecht, das wissen wir doch, was das ist. Das sind Männer und Frauen. Und sozusagen der Alltagsverstand geht davon aus, dass sexuelle Identitäten, wer wen begehrt, relativ klar geregelt ist. Der Angriff auf die Gender Studies setzt nun genau an der Stelle ein, dass unterstellt wird, ja, hier gibt es eine kleine verschworene Clique von Personen, Wissenschaftlerinnen, die wollen jetzt den Menschen ihre Identität wegnehmen, also wollen ihnen wegnehmen, was es heißt, ein Mann oder eine Frau zu sein. Das ist natürlich mitnichten der Fall, auch wenn es natürlich in der Wissenschaft immer um Verunsicherung geht. Insofern sie kulturelle Selbstverständlichkeiten in Frage stellen.
Die Gender Studies stellen in Frage, dass der biologische Körper von der Formung durch Kultur und Gesellschaft ausgenommen ist. Ihre These ist, dass ein kulturfreier und wertneutraler Blick auf biologische Fakten der Geschlechterdifferenz nicht möglich ist, sondern dass die Natur, der Körper, stets durch die Brille der Kultur gesehen wird.
Selbstverständlich gibt es körperliche Aspekte der Geschlechterdifferenz, aber Sie können das nicht als ein Fundament beschreiben, der unabhängig wäre von sozialen Beziehungen, von Geschichte, von Begriffsbildung und so weiter.
Erklärt Stefan Hirschauer.
Wir haben einen Habitus, also wir bewegen uns anders, wenn wir als Mädchen oder als Jungen, als Männer oder Frauen sozialisiert worden sind. Das merken zum Beispiel Leute, die über die Geschlechtsgrenze rüber wollen, also Transgender. Die merken, wie viel sie ihren eigenen Körper umbauen müssen, wie sie ihre Stimme anders einsetzen müssen. Also nicht einfach nur der Kehlkopf hat eine bestimmte Frequenz, nein. Weibliches Sprechen heißt, viel modulationsreicher zu sprechen. Das sind alles kulturelle Dinge, aber die haben aber definitiv auch eine körperliche Seite. Insofern sind diese beiden Sachen miteinander verquickt.
Es war die amerikanische Philosophin Judith Butler, die diesen Gedanken radikalisierte. In den 90er Jahren erregte sie Aufmerksamkeit mit ihrer These, dass Mann und Frau ausschließlich soziale Kategorien seien, durch die den Körpern erst ein biologisches Geschlecht eingeschrieben werde. Sie dekonstruierte die Idee, dass das Geschlecht Natur ist. Es sei vielmehr durch kulturelle Denksysteme und Sprachregeln bestimmt und letztlich Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Machtverhältnisse, die gesellschaftliche Vieldeutigkeit in eine heteronormative Ordnung pressten. So sieht es jedenfalls der Biologe und Philosoph Professor Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg.
Ist das nicht einfach unser Blick, den wir anwenden? Also indem wir Menschen immer angucken, können wir einfach aus einer europäischen Zentrierung heraus nicht immer nur weiblich und männlich erkennen. Denn wenn wir uns das genauer angucken, zeigt sich, ab der Moderne setzt eigentlich dieses Suchen nach Eindeutigkeit erst ein. Eindeutigkeit von Geschlechtern, Eindeutigkeit auch von Sexualität.
Die Einteilung der Menschen in Männer und Frauen schaffe eine binäre Opposition, so Judith Butler. Lesben, Schwule, Transsexuelle, Intersexuelle seien aus dieser Ordnung ausgeschlossen. Schon 1978 schrieb die sich selbst als radikale Lesbe bezeichnende feministische Schriftstellerin Monique Wittig:
Es wäre unkorrekt zu sagen, dass Lesben mit Frauen zusammen sind, Liebe machen, leben. Denn Frau hat nur Bedeutung im heterosexuellen System des Denkens und in heterosexuellen ökonomischen Systemen. Lesben sind keine Frauen.
Wenn jetzt in der queeren Theorie von Heteronormativität oder gar heteronormativer Zwangsordnung gesprochen wird, dann ist damit ausgesagt, dass wir in Gesellschaften leben, die eine bestimmte Verknüpfung von Geschlecht und Sexualität privilegiert. Das ist das, was wir heute mit dem Kollegen Volkmar Sigusch, dem Sexualwissenschaftler, als Cis-Geschlechtlichkeit verstehen, also Personen, deren Identität im Einklang mit ihrer anatomischen Geschlechtsausstattung ist und einer bestimmten Weise zu begehren, nämlich gegengeschlechtlich, also heterosexuelles Begehren. Das ist mit Heteronormativität gemeint und die wird politisch, gesetzlich abgesichert.
Die These, dass das biologische Geschlecht letztlich eine kulturelle Konstruktion mit zudem repressiven Effekten ist, ruft nun allerdings so manche Biologen auf den Plan. Der Konstanzer Evolutionsbiologe Professor Axel Meyer hält die Genderforschung für unwissenschaftliche Ideologie. Sein Kasseler Kollege Professor Ulrich Kutschera spricht von universitärer Pseudowissenschaft, die das buchstäblich naturgegebene Faktum biologischer geschlechtlicher Unterschiede leugne.
Man hat etwa 14.000 Eigenschaften des Menschen sehr genau untersucht im Laufe der letzten 50 Jahre. Eine davon ist die Körpergröße. Männer sind 8% größer als Frauen, unabhängig von der Kultur. Und alle Merkmale, die man bestimmt hat, sind erblich. Wir können also nicht ohne Biologie über Menschen reden. Selbstverständlich spielen aber kulturelle Faktoren eine Rolle. Aber diese sozialkonstruktivistische These, dass wir letztlich Produkte der Gesellschaft sind, das muss ich strikt von mir weisen. Da gibt es zu viele Tatsachen, die dagegen sprechen.
GenderforscherInnen wie Sabine Hark oder Stefan Hirschauer kontern, die Biologen ihrerseits verständen die Forschungsansätze der Kultur- und Sozialwissenschaft nicht. Und zudem sei die Humanbiologie längst weiter als die Evolutionsbiologen, die in starrem, binärem Geschlechterdenken verharren würden. Einer der Biologen, der eine so wörtlich Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive versucht, ist Heinz-Jürgen Voss.
Es geht tatsächlich darum, aufzuzeigen, dass es eigentlich dieses typisch weiblich und dieses typisch männlich überhaupt nicht gibt, sondern dass wir schon, wenn wir uns organische Strukturen angucken, immer auf eine Individualität dieser Ausprägungsform auch des Genitaltraktes kommen und dass, egal welche Merkmale wir uns betrachten, chromosomale Merkmale, genetische Faktoren, hormonelle Faktoren, inneres, äußeres Genital, das eben keineswegs eindeutig in eine Richtung weiblich oder männlich zeigen muss, sondern dass es eben sich tatsächlich bei jedem Menschen individuell unterschiedlich darstellt.
Es gibt alle möglichen Varianten. Also es gibt Frauen, die haben keinen Uterus oder es gibt Frauen, die haben keine Scheide und so weiter und so fort. Und je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr muss man in Frage stellen, was ist überhaupt ein Mann oder eine Frau.
Auch die Hamburger Sexualforscherin Hertha Richter-Appelt kennt aus ihrer Praxis fließende Übergänge zwischen dem, was biologisch ein Mann ist und was eine Frau. Die dekonstruktivistische Konsequenz allerdings, dass Körper wie auch Geschlechtserfahrung etwas ausschließlich Kulturelles seien, möchte die Professorin nicht mitvollziehen.
Der Körper spielt eine enorme Rolle. Also ich finde es immer sehr eindrücklich, auch in der Behandlung, wenn Sie Personen, die sagen, ich möchte im anderen Geschlecht leben, wenn Sie denen Hormone geben, dann verändert sich dieser Körper in einem Ausmaß. Und da ist eine Wechselwirkung zwischen dem körperlichen Veränderung und dem subjektiven Erleben da. Also das kann man gar nicht voneinander trennen.
Sabine Harks dagegen, die zur Verdeutlichung ihres Standpunktes auch schon mal von Frauen als Frauen verstandenen Personen spricht, würde Geschlechtszuordnungen am liebsten überflüssig machen. Auch die Öffnung der Geburtsregister für ein drittes Geschlecht, die Einführung von Genderclos oder die 60 verschiedenen Geschlechtseinträge von Androgyn über Transmensch bis Twitter, die Facebook anbietet, findet sie zu kurz gedacht.
Geschlecht ist vollkommen irrelevant. Es muss überhaupt nicht festgestellt werden. Und dann sind wir auch weg von dem Punkt, brauchen wir 2 oder 5 oder 12 oder 60 Geschlechter, sondern wenn wir sagen, letztendlich ist menschliche Vielfalt so komplex und wie Menschen sich selbst verstehen, wie sie ihren Körper verstehen und interpretieren und welche Art von Identität sie sich daraus basteln, sage ich jetzt mal. Am Ende könnte man sagen, ja, das Geschlecht gehört in den Bereich der persönlichen Freiheitsrechte und alle können sich so definieren,
wie sie selbst wollen. Das wäre für mich das Ende der Heteronormativität.
Also Heteronormativität und diese ganze Rede von Zwangssystemen, die in der Tat von Judy Butler in die Welt gesetzt worden sind, soziologisch unterkomplex, Simplifikation.
Kontert Stefan Hirschauer, dem im Übrigen die Gender Studies zu stark von feministischen Opfernarrativen, Männer Täter, Frauen Opfer, geprägt sind.
Die Vorstellung, dass das oktroyiert werden könnte von irgendeinem mächtigen Apparat sozusagen, ja, die ist aus der Perspektive einer sozialen Bewegung formuliert, der die Judy Butler sehr nahe stand. Das sind eben die Queers, das sind die Transgender, das sind die Lesben und Schwulen, die aus einer Minderheitenposition so eine Art von Soziologie entwickelt haben. Wie gesagt, sie ist untauglich.
Idealismus hieß jene philosophische Richtung, der zufolge die Materie eine Erscheinungsform des Geistes ist. Und die Genderforschung in der Tradition von Judith Butler mutet zumindest an wie ein Neo-Idealismus, in dem Natur lediglich eine Art Effekt einer diskursiven Formation, also einer sprachlichen Ordnung ist. Also basiert auch die Evolution, die Erhaltung der Art durch Fortpflanzung von Mann und Frau letztlich auf der reglementierenden Ordnung eines heteronormativen Zwangssystems? Solche Thesen sind umstritten. Die Ethnologin Susanne Schröter forschte selbst über Grenzverläufe zwischen den Geschlechtern durch die Kulturen hindurch. Die Frankfurter Professorin kam im Gegensatz zu den GenderforscherInnen zu dem Schluss, dass Geschlechterordnungen außer in unseren postmodernen westlichen Gesellschaften strikt binär gedacht werden. Mann oder Frau.
Alle Gesellschaften haben irgendwelche Vorstellungen, was denn Männer und Frauen sind. Das kann sich streckenweise unterscheiden. Aber es hat in seinem Kern bestimmte Bereiche, die überall gleich sind, die hängen mit der Reproduktion zusammen. Jede Gesellschaft muss sich reproduzieren, so ist das nun mal. Und um Reproduktion, das heißt um den männlichen Teil der Reproduktion, den weiblichen Teil der Reproduktion, da entspinnen sich natürlich unglaublich viele Dinge. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Geschlechterordnungen waren immer im Zentrum von gesellschaftlichen Ordnungen.
Warum ist die Geschlechterforschung so umstritten? Ingeborg Breuer berichtete. Der Volksmund sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Hermann Hesse wiederum widmete sich durchaus produktiv der Kunst des Müßiggangs. Und Oscar Wilde befand, Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. Doch warum ist Muße erstrebenswert? Und wodurch erreichen wir diesen Zustand? Wie haben sich die Vorstellungen von Muße gewandelt? Und lässt sich Muße wissenschaftlich erfassen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Sonderforschungsbereich Muße an der Universität Freiburg. Diese Woche trafen sich die Beteiligten zu einer Tagung. Dörte Hinrichs lädt sie ein zu einem Müßiggang.
I eat the sun and drink the rain, heißt der Titel einer elektronischen Klanglandschaft, einer Soundcollage von Sven Helbig, die einstimmen soll auf ein Gefühl der körperlichen Erfahrung von Muße.
In der Vorbereitung zu der Tagung habe ich doch relativ häufig auch seine Kompositionen gehört. Und ich finde, das macht genau das, wo ich sagen würde, das heißt auch Muße-Empfindung, dass nämlich zum Beispiel, wenn ich Muße erlebe, die Sonne essen kann, das heißt auf jeder Pore meines Körpers die wärmenden Sonnenstrahlen erlebe oder dass der Regen an mein Fenster prasselt und dann meine Gedanken auf Reisen gehen. Das heißt, Musik kann ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal eine ganz andere Ebene mit einziehen, die den Gedanken mithilft, in eine andere Form von Diskussion zu kommen.
Dr. Marion Mangelsdorf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich Muße und beschäftigt sich hier insbesondere mit Fragen der Gender Studies, Transdisziplinarität und Verkörperung. Muße und Körperlichkeit, das werde oft nicht zusammengedacht. Darum wurde es zum Thema der Freiburger Tagung gemacht.
Muße ist ja etwas, was oft so beschrieben wird, als hätte es keine Körperlichkeit. Also wir sprechen davon, dass die Gedanken schweifen oder die Aufmerksamkeit sich verändert und Erkenntnisse möglich sind. Aber was passiert da eigentlich und welche Handlungen sind damit gemeint? Und in der Beschäftigung mit dem Thema ist uns eigentlich klar geworden, dass es sehr, sehr viele Handlungen gibt, die den Körper stark einbeziehen, dass das aber selten explizit gemacht wird. Und diese Lücke wollten wir schließen. Und um da ein paar Beispiele zu geben, wir sprechen davon, dass wir in den Augenblick hineinleben, dass Erlebnisse des Flows möglich werden. Und solche Momente, denen möchten wir nachspüren.
Muße als körperliche Empfindung ist wissenschaftlich bislang wenig erforscht. Und es scheint auch nicht so einfach zu sein, sich auf eine Definition von Muße festzulegen.
Ist das jetzt ein körperlich-leiblicher Zustand? Ist das eine Form des Denkens über Welt und über Zeit? Das sind Fragen, die wir seit Beginn des Sonderforschungsbereichs diskutieren,
sagt der Kulturanthropologe Professor Markus Tauschek, der das Teilprojekt Muße lernen leitet.
Wir haben eine, glaube ich, sehr tragfähige Arbeitsdefinition entwickelt, die mit Bestimmungen operiert, die auf den ersten Blick paradoxal klingen. Also produktive Unproduktivität oder tätiges Untätigsein. Und mit diesen Bestimmungen ist so die Janusköpfigkeit von Muße verbunden, nämlich als eine Qualifizierung zeitlicher Erfahrung, die man abgrenzen kann von anderen Formen der Zeiterfahrung, von Freizeit, von Langeweile, von Nichtstun, von Stress, von Arbeit. Das ist eine ganz klassische Differenzierung. Eine genaue Definition ist auch deshalb herausfordernd, weil wir natürlich versuchen, Muße in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, in zeitlichen Kontexten zu fassen, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern. Und es ist eine große Aufgabe des Sonderforschungsbereichs, hier genau zu schauen, wann verändern sich Verständnisse von Muße, wie hängt das zusammen mit gesamtgesellschaftlichen Diskursen. Das ist eine bleibende Aufgabe, die man auch nur in der interdisziplinären Zusammensetzung dieses Sonderforschungsbereichs diskutieren kann.
Dabei werden die Veränderungen im Verständnis von Muße aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick genommen. Aber wer kam und kommt überhaupt in den Genuss von Muße?
Die Muße scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich selbst zu tragen.
Das konnte nur einer sagen, der sich mit Muße auskannte. Aristoteles schätzte diesen Zustand, auch weil er Gelegenheit hatte, ihn erfahren zu können. Die meisten seiner Zeitgenossen in der Antike, die Unfreien zum Beispiel, verfügten genauso wenig über freie Zeit und Muße wie später in der Industrialisierung die Fließbandarbeiter. Die Erfahrung von Muße hängt immer auch mit Macht- und Hierarchiefragen zusammen, mit sozialem und ökonomischem Kapital, betont Markus Tauschek.
Das hat mit Bildung zu tun, mit Interessen. Deshalb würde ich immer sagen, das ist alles andere als ein harmloser Begriff. Das ist ein sehr politischer, auch politisierbarer, auch ideologisierbarer Begriff. Wenn man nur ein kleines Beispiel daran denkt, was über die Debatten zum bedingungslosen Grundeinkommen gerade verhandelt wird, wo es ja auch darum geht, sind Menschen da nicht zu faul und machen nichts? Oder haben sie das Potenzial, Kreativität, Produktivität zu entfalten, wenn ihnen das Dasein gesichert scheint?
Damit ist das große gesellschaftliche Spannungsfeld umrissen, in dem sich die Muße bewegt. Sie ist gekoppelt an unserer Zeiterfahrung, am beschleunigten Takt der Moderne, den schon Charlie Chaplin im Film Modern Times darstellte.
In einer Gesellschaft, in der wir immer weniger Zeit haben, das heißt, wir sind in Leistungsdruck verfangen, da ist natürlich dieses Thema der freien Zeit und auch wie wir mit unserer freien Zeit umgehen, ein elementares geworden. Und die Frage wird immer wieder gestellt, was kann das denn jetzt bedeuten? Und ist zum Beispiel das, was jetzt in Meditations- und in Achtsamkeitskursen verhandelt wird, ist das etwas, was wir als Muße bezeichnen können? Oder was passiert da eigentlich? Machen wir uns nur wieder fit, um in der Leistungsgesellschaft besser agieren zu können? Oder ist es etwas, wo wir zurücktreten und auch nochmal nachdenken können, wie wollen wir eigentlich unser Leben wirklich gestalten? Was ist eigentlich ein gutes Leben? Also die Frage nach dem guten Leben ist schon auch sehr basal in dem Muße-Begriff integriert.
Muße, hinter diesem Konzept verbirgt sich auch ein Gegenentwurf zur Leistungsgesellschaft, zum Zwang zur permanenten Produktivität und Selbstoptimierung.
Das ist ja eine unglaublich spannende Frage, warum Muße gerade heute in Ländern des globalen Nordens wieder an Attraktivität gewinnt, nachdem der Begriff lange Zeit vielleicht weniger stark benutzt wurde. Heute scheint das wieder sehr attraktiv zu sein und mit vielen anderen Begriffen wie Entschleunigung, Entspannung verbunden zu sein. Und damit sind eben jeweils auch unterschiedliche körperliche Praxisformen verbunden.
Der Mensch gefangen im Zeitgetriebe in einem Körper, der funktionieren muss. Der menschliche Körper war noch nie so präsent in den Medien wie heute. Und gleichzeitig stellen die Freiburger Muße-Forscher fest,
in vielen Bereichen artikulieren Menschen eine Entfremdung vom eigenen Körper und sie nehmen das als Krise und als Problem wahr. Und darauf reagieren diese Kursangebote, die erstmal ein Versprechen artikulieren, nämlich darüber, dass man den eigenen Körper sich bewusster macht. Also Achtsamkeit wäre ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass man darüber auch sozusagen eben ein besseres Leben hat, wieder zu sich finden kann, diese Entfremdung, die wahrgenommen wird, auflösen kann. Und wir schauen uns eben genau an, welche Versprechen werden dabei artikuliert, wie versuchen Menschen das in ihre Alltagswelten zu integrieren und haben da durchaus auch eine kritische Perspektive, weil man sehen kann, dass das natürlich auch Verhaltensanforderungen an Menschen geben kann, die dann mitunter auch feststellen, nachdem sie Kursangebote besucht haben, dass ihnen das überhaupt nicht gelingt, das in ihre durchgetakteten, als stressig wahrgenommenen Alltage zu integrieren, was dann wieder so einen Effekt oder so ein Gefühl des Versagens sogar steigern kann.
In Interviews mit Teilnehmern und Anbietern von Achtsamkeits- oder Meditationskursen haben Markus Tauschek und seine Kollegen die Mußebedürfnisse und die Ideen von Muße erfragt. Mußemomente sind offensichtlich nicht so leicht erfahrbar. Sie sind nur bedingt plan- und vorhersehbar. Allerdings gibt es Voraussetzungen, die Mußeerfahrungen fördern können, so Marion Mangelsdorf.
Gregor Dobler, Ethnologe, der zeigt es im Grunde ganz schön an namibischen Bäuerinnen, die Hirse stampfen. Da ist zum Beispiel die Rhythmusierung von Tätigkeiten was ganz Wichtiges, dass man nämlich im Grunde eine Tätigkeit, also Arbeit, ausführen kann, aber durch die Rhythmisierung eine innere Haltung zu der Arbeit bekommt, so dass man selbst vergessen dem Ganzen zum Beispiel nachgehen kann und viel stärker das Gefühl hat, dass es auch selbstbestimmt ist, was man da gerade tut, als dass man das Gefühl hat, man ist jetzt in einem Entfremdungsprozess eingelassen. Und das wären so Momente, wo man einmal freie Zeit und Arbeit nicht gegeneinander ausspielen müsste, sondern wo die Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich eine innere Handlungsorientierung erlangen kann, die mir ermöglicht, das als mußevoll und selbstbestimmt zu erfahren oder halt auch nicht.
Verkörperte Muße. Dörte Hinrichs berichtete über eine Tagung an der Universität Freiburg. Wir wissen wenig über die Zeit, als die Länder des Balkans unter türkischer Herrschaft standen. Berühmt sind zwar die Brücken bei Visegrad und in Mostar, die von osmanischen Baumeistern errichtet wurden, doch der größte Teil osmanischer Bauten wurde nach der christlichen Rückeroberung zerstört. An das türkische Erbe, das sich auf den Speisekarten ebenso wie in der Sprache niedergeschlagen hat, erinnert man sich ungern. In der kollektiven Erinnerung Europas sind nur die Kriege gegen die Osmanen verankert, die ihren Höhepunkt 1683 mit der Schlacht bei Wien hatten. Einen anderen Blick auf die Ereignisse des 17. Jahrhunderts versucht nun die Badische Landesausstellung im Landesmuseum Karlsruhe, die kommenden Samstag eröffnet wird, unter dem Titel Kaiser und Sultan. Matthias Hendiers hat sie vorab besucht.
Die Ballade über Prinz Eugen von Savoyen, den Sieger über die Osmanen bei Wien, war im 19. Jahrhundert sehr populär. Der Dichter verherrlichte voller Pathos die lange vergangenen Türkenkriege. Auch heute sprechen Historiker noch vom kurzen, langen oder großen Türkenkrieg, anstatt präziser von den Kriegen der Habsburger gegen die Osmanen. Warum?
Es hat etwas zu tun mit der Identitätsstiftung der Europäer, die sich in Abgrenzung zum Fremden ihre eigene Identität erschufen.
So Schole Mostafavi, Kuratorin am Landesmuseum in Karlsruhe. Die Auseinandersetzungen erreichten ihren Höhepunkt im 17. Jahrhundert, als die Osmanen, die schon große Teile des Balkans beherrschten, immer stärker nach Mitteleuropa hereindrängten. Doch diese Begegnung der muslimischen und der christlichen Welt war mehr als nur ein Blutvergießen, betont Dr. Mostafavi. Eine vielfach verflochtene Geschichte verband die beiden Seiten, eine entangled history, wie man in der Geschichtswissenschaft sagt.
Die Reduzierung der Geschichte, es gab nur diesen Feind und Freund, können wir so nicht tragen.
In der Ausstellung Kaiser und Sultan im Landesmuseum Karlsruhe konzentriert sich die Kuratorin daher auf die kulturelle Befruchtung zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Imperium der Osmanen. Er begann mit einem verblüffenden Kleidertausch. Die Kuratorin weist auf das Porträt eines badischen Markgrafen hin, der sich in den Kämpfen gegen die Osmanen hervortat. Er trägt um seinen fülligen Leib eine Schärpe mit goldenen Fransen. Neben ihm ist ein rot-weißer Turban abgebildet.
Man fragt sich natürlich, warum ein Bezwinger der Türken, wenn wir es bösartig sagen, sich ausgerechnet orientalisch kleidet. Und in der Tat haben wir zahlreiche Beispiele von europäischen Herrschern, zum Beispiel auch aus dem Kurfürstentum Sachsen, die sich als Sultane gaben und damit vielleicht auch in der Gewandung eben des Besiegten präsentierten.
Dahinter steckte die Faszination des Fremden, die mit einer zunehmend genaueren Wahrnehmung seiner Eigenheiten verbunden war.
Wir haben dieses Phänomen natürlich auch in umgekehrter Richtung, obwohl im sunnitischen Islam eigentlich Bilder verboten sind oder ungern gesehen werden.
Lud der osmanische Hof schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen venezianischen Maler ein und Gentile Bellini fertigte Porträts des Sultans an, die später berühmt geworden sind. Die Markgrafen aus Baden spielten eine wichtige Rolle in den Kriegen zwischen den habsburgischen Kaisern und den osmanischen Sultanen. Ihre Beute ruht heute im Landesmuseum Karlsruhe. Ähnlich berühmt wie Prinz Eugen von Savoyen wurde Ludwig Wilhelm von Baden, genannt der Türken-Louis.
Seine Teilnahme an den Türkenkriegen war eben auch die Begründung der türkischen Sammlung. Er brachte schon viele Beutestücke mit, wobei diese sogenannte Karlsruher türkische Kammer oder Türkenbeute, kurz gesagt, ja nicht nur Kriegsbeutestücke sind, sondern eben auch sehr viele diplomatische Geschenke sind und auf andere Sammelleidenschaft auch nicht nur des Türken-Louis zurückgeht, sondern anderer Mitglieder der badischen Familie.
Türken-Louis, was heute abwertend klingt, war ein Ehrentitel der Zeitgenossen, so Dr. Jutta Dresch, Spezialistin für Landesgeschichte am Badischen Landesmuseum. Er geht zurück auf Ludwig Wilhelms Geburt in Paris und seine militärischen Erfolge. Wie sich auch in der Türkenbeute die gegenseitige Faszination und Beeinflussung der Kontrahenten spiegelt, beschreibt Schole Mostafavi.
Eines meiner Lieblingsobjekte, ein Prunkköchergarnitur, die all dem Truchsess des Gabor Bethlen, einen großen Verfechter des Protestantismus, gehörte. Und Sie erkennen genau, dass Arabesken sowohl den Bogen als auch den Pfeilköcher überziehen, typische Dekore aus der osmanischen Zeit, graviert und mit einer naturalistischen Rosette versehen, mit einer Inschrift, die lateinisierend ist, können Sie erkennen, dass hier der europäische Einfluss zugeschlagen hat.
Die Köcher wurden im christlichen Siebenbürgen hergestellt, das mal Vasall der Osmanen war und mal dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches unterstand. In solchen Regionen war die kulturelle Verflechtung besonders ausgeprägt. Ein prachtvolles Beispiel gibt die Sammlung von Teppichen im Nachbarraum.
Wir wissen, dass diese Stücke anatolische Teppiche sind, die über die Handelsrouten, eben über die Balkanroute bis nach Siebenbürgen und weit darüber hinaus gelangten. Das Spannende daran ist, dass in Siebenbürgen, in diesen Kirchen, osmanische Gebetsteppiche protestantische Kirchen schmückten.
Nicht allein Waren und Moden, auch Menschen wanderten von einem der verfeindeten Reiche ins andere. Ursachen, Routen und Schicksale können Besucher der Ausstellung mit Hilfe von Tablets erkunden. Das Material darauf ist in einem Studienprojekt der Universität Graz zusammengestellt worden.
Zum Beispiel Protestanten waren eine Gruppe von Migrierenden, die in Zeiten der Gegenreformation, wo der Druck des katholischen Herrschers immer mehr zunahm, verschiedene Wege einschlugen, auch natürlich ins Herzogtum Württemberg, das damals protestantisch war, oder ins Kurfürstentum nach Sachsen, ebenfalls protestantisch, aber viele zogen eben auch ins Osmanische Reich. Und wir zeigen, dass sie dieselbe Balkanroute benutzten wie die Flüchtenden und Migranten heute.
Die osmanischen Sultane waren anderen Religionen gegenüber toleranter als viele europäische Herrscher. Sie akzeptierten andere Glaubensrichtungen. Wer nicht dem Islam angehörte, war allerdings manchen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Nachteilen ausgesetzt. Ein lange von Geheimnissen umgebenes Beispiel für die Vermischung der beiden Kulturen ist die osmanische Elitetruppe der Janitscharen, aufgestellt aus Jungen, die zwangsweise aus christlichen Familien rekrutiert wurden. Was man bisher nicht wusste,
dass sie vor allem durch Bektaschi-Ordensanhänger in die Lehre gingen. Das heißt, der Islam ein anderer Islam war als der dogmatische sunnitische Islam. Es war ein alevitischer Zweig, der zudem sufistische, das heißt mystische Elemente in sich trug.
Zur Ausbildung der Jungen zählten mystische Praktiken und Mahlzeiten mit Wein und Musik, die der orthodoxe sunnitische Islam der Osmanen eigentlich nicht zuließ.
Alles Elemente, die den Menschen beibringen sollten, seine Individualität zu verlieren, um eins zu sein mit der muslimischen Gemeinschaft und im Kampf dann entsprechend aufzutreten. Wenn Sie es böswillig sagen wollen, sie wurden instrumentalisiert.
Die berühmteste Schlacht in den endlosen Kriegen zwischen Kaiser und Sultan wurde 1683 vor den Toren von Wien ausgetragen. Im Entsatzheer, das die belagerte Stadt befreite, kämpften der badische Türken Louis und sein Cousin Prinz Eugen von Savoyen Seite an Seite. Ihr Sieg beendete die Expansion der Osmanen nach Mitteleuropa und begründete die Wiener Kaffeehauskultur.
Einer Legende nach waren es Säcke mit Kamelfutter, die einem Georg Kolschitzki in die Hände fielen. Und man sagt, dass sich in diesen Säcken die Kaffeebohnen gefunden hätten, die Kolschitzki dann nach Wien brachte und das erste Kaffeehaus baute. Wie gesagt, eine Legende. Aber wir wissen, es war ein Armenier, dem das erste Kaffeehausprivileg in Wien zufiel, 1684, Johann Diodato.
Die Kämpfe gingen nach der Schlacht bei Wien auf dem Balkan weiter. Das Schicksal des ruhmreichen Türken Louis jedoch wendete sich. Die Badenspezialistin Jutta Dresch.
Während er in Wien gegen die Türken kämpft, kommt es hier am Rhein zum Pfälzischen Erbfolgekrieg und die Franzosen überqueren den Rhein und zerstören die ganze Rheinlinie mit den Schlössern in Heidelberg, in Durlach, in Baden-Baden und so weiter. Das ist ja auch eine tragische Position.
Der Kaiser berief den erfolgreichen Heerführer schließlich doch zurück an den Rhein. Dort starb er 1707 an den Folgen einer Schussverletzung, die er bei einer Schlacht des Spanischen Erbfolgekrieges in Deutschland erlitten hatte. Europa zerfleischte in dieser düsteren Epoche vor allem sich selbst. Am Ende fragt sich, was das Verhältnis zwischen Europa und dem Osmanischen Reich denn nun bestimmt hat: die militärische Konfrontation oder der kulturelle Austausch?
Es ist eine Frage der medialen Vermittlung, der Medien, der Propaganda, was sie groß machen.
Darum versucht Mostafa V. ein neues Narrativ zu etablieren: die sogenannten Türkenkriege als eine Epoche des transkulturellen Dialogs.
Kaiser und Sultan. Matthias Henjes über eine Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, die übermorgen beginnt. Eine weitere aktuelle Ausstellung wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, die im Lindemuseum Stuttgart zu sehen ist. Die Azteken, berühmt berüchtigt durch ihre Menschenopfer.
Man hat sehr, sehr viel geopfert, also 80% waren Pflanzen und Tiere. Natürlich gab es auch Menschenopfer und wir wollen das überhaupt nicht verschweigen. Aber wir sollten ein bisschen eine breitere Sichtweise uns angewöhnen.
Sagt die Direktorin des Museums Ines de Castro. Die von ihr geforderte breitere Sichtweise bietet auch die Ausstellung, die den aktuellen Wissensstand der noch jungen Aztekenforschung umfassend wiedergibt und bis zum 3. Mai 2020 zu sehen ist. Der Begleitband mit dem Katalog ist im Hirmer Verlag erschienen. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von den norwegischen Musikern Trygve Seim und Frode Haltli. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.